Moinsen, herzlich willkommen zur 37. Ausgabe der Studienlage Evidenz zum Hören von HausärztInnen für HausärztInnen. Heute dabei
Jana aus Hamburg
und
Hannes in München.
Ganz wunderbar. Na, wie hat dir der gefallen?
Der ist nicht neu, den kenne ich schon.
Ach so, okay, dann leg mal los.
Ja, wollen wir gar nicht eine kleine Inhaltsangabe?
Naja, ja, mach doch einfach.
Ja, also ich werde wieder so einen kleinen feinen Mythos vorstellen. Der ist diesmal auch, es ist ganz kurz. Und dann kommt, glaube ich, Hannes. Und was machst du bloß?
Ich mache eine Rückschau.
Wir sagen mal heute nicht mehr, okay. Kleiner feiner Mythos, Rückschau und Ilja.
Ja, was mache ich? Ich habe so drei ganz kleine Sachen ausgesucht. Also man könnte die richtig dick aufbohren, aber wir haben uns überlegt, dass wir ein wenig die Detailtiefe reduzieren wollen, damit es besser hörbar wird und besser verstehbar. Und ich habe einmal eine Hörerinnenzuschrift, die ich bearbeiten will. Dann haben wir noch ein bisschen kardiovaskuläre Prävention und dann haben wir noch das Deutsche Ärzteblatt, in dem man tatsächlich manchmal so richtig dicke Klunkern der evidenzbasierten Medizin findet. Und da fand ich eine Sache ganz spannend, die wollte ich ganz kurz ansprechen.
Na, das klingt doch alles mächtig spannend. Und dann fangen wir doch mal mit dem Mythos an. Und das war tatsächlich auch eine Hörerinnenfrage von Sabine F. aus Kassel. Unter anderem, und zwar ging es darum, ob man wirklich den Mitarbeiterinnen sind das ja meistens in der Praxis untersagen sollte, dass sie Nagellack tragen dürfen. Das ist ja häufig auch bei Ersteinstellungsgesprächen sitzt da jemand vor einem, der dann irgendwie lange Nägel hat oder angemalte Nägel und dann ist ja meistens dann gleich auch, ja, aber wenn sie hier anfangen, ne, dann hier gibt es Hygieneregeln und dann geht das mit den Nägeln hier nicht so weiter. Und tatsächlich ist es bei mir schon auch so, also ich habe Nagellack an den Füßen meistens, also am Anfang vom Sommer lasse ich mir da schön Shellack drauf machen, das hält dann eine Weile, aber die Hände, also Fingernägel, habe ich nie lackiert, finde ich manchmal auch schade, aber mache ich auch nicht aus hygienischen Gründen.
Und das kommt drauf an, was man drauf macht, nicht?
Ja, jetzt warte mal auch mal ab hier, Ilja. Ja. Wisst ihr überhaupt, jetzt wo du das schon sagst, was kann man denn alles drauf machen auf die Nägel? Kennt ihr euch da aus?
Nee, also das gibt so bunte kleine Fläschchen in den Farben des Regenbogens und darüber hinaus. Und die kann man kaufen für viel oder für wenig Geld. Gibt es auch beim Rossmann und bei DM. Und das kann man dann drauf machen. Ich habe nur den Eindruck, dass immer die Farben ausgesucht werden, die wirklich am bescheuertsten aussehen.
Und ich weiß von meiner Tochter, die sich sogar so eine UV-Lampe, glaube ich, ist das, besorgt hat.
Nagelstudio
Blankenfeld. Die sich selbst mit Shellack Nägel zaubert und hat sich neulich sogar mit Papier dann die Fingernägel verlängert dadurch.
Mit Papier?
Also sie hat es irgendwie mit Papier, mit so Taschentuch oder sowas und dann diesem Zeug, was sie da hat, längere Nägel gemacht. Also ich wollte es gar nicht genau wissen.
Das sind die Gelfingernägel, diese Shellacknägel, die eben unter UV-Licht härten. Da macht man so mehrere Schichten drauf. Dann gibt's hier diesen klassischen Nagellack, von dem Ilja gesprochen hat, den man eben in der Drogerie auch kaufen kann. Und dann gibt's aber eben auch künstlich aufgeklebte Fingernägel. Und ich glaube, es gibt auch inzwischen so wie so eine Art Aufkleber, aber die gab es vielleicht zu der Zeit von den Studien, die ich gleich vorstellen werde, wahrscheinlich noch nicht. Deswegen, es wird um diese drei Unterschiede gehen. Genau, und also es gibt dazu auch Vorgaben vom RKI, deswegen ist das wahrscheinlich immer in diesen Einstellungsgesprächen auch so, oder wir haben das so im Kopf, da heißt es dann, Nagellack ist abzulehnen und auch keine künstlichen oder gegelten Fingernägel. Und meistens haben ja diese Empfehlungen vom RKI schon Hand und Fuß, oder ne, sind eben irgendwie schon auf, kann man sich schon drauf verlassen, aber damit geben wir uns hier natürlich nicht zufrieden, sondern gucken selber nochmal, was gibt's denn da eigentlich, gibt's irgendwelche Studien dazu? Gibt es, gibt tatsächlich auch zwei systematische Reviews, einmal von 2016, da sind 17 Studien mit eingeschlossen, die Schmuck und Nagellack in OP-Bereichen untersucht haben. Und dann gibt es auch noch ein Cochrane Review von 2014. Da ist auch ein RCT mit drin, zum Beispiel von 94 mit 102 Pflegekräften, die frisch lackierte, unlackierte Nägel oder so lackierte Nägel hatten, wo der schon so ein bisschen abgeblättert ist. Genau, und in diesem, ach nee, dann gibt es noch eine andere systematische Übersicht, aber es sind tatsächlich drei, Entschuldigung, nicht zwei, da mit 54 Studien und da sind zur Handhygiene und Schmuck und so und da sind 7 auch zur Nagellackwirkung und da muss man sagen, ist das meiste so ein bisschen widersprechend und die Qualität ist auch nicht so besonders gut. Also das kann man so aus Fazit aus diesen ganzen drei Reviews ziehen, dass es wirklich keine qualitativ hochwertigen Studien so wirklich gibt, aber dass das häufigste Ergebnis dieser Reviews waren, dass so beschädigter oder eben so abgeblätterter, lackierter Nagellack so mit schlechterer Handhygiene in Verbindung gebracht wurde und dass guter, intakter Lack kaum negativen Einfluss gezeigt hat. Aber es ist eben, muss man sagen, die Evidenz kann man vielleicht ja also als begrenzt bewerten, weil einfach die Qualität von diesen Studien nicht so gut ist. Dann habe ich noch ein paar Einzelstudien gefunden, die so ein bisschen was Ähnliches zeigen, also dass künstliche Nägel deutlich höhere Pathogenbesiedelung haben als Naturnägel und das Risiko auch mit der Tragedauer zunahm. Das kann man sich ja auch vorstellen. Also diese künstlichen Nägel sind ja eben dann häufig auch etwas länger als so normale Nägel und dass sich dann darunter vielleicht mehr Keime ansammeln können oder die schwieriger zu reinigen sind, als wenn man eben jetzt kurz geschnittene Nägel hat. Das kann man sich wahrscheinlich auch vorstellen. Und da gibt's noch eine andere Studie, da wurden 88 Gesundheitsfachkräfte untersucht und da hat man gesehen, dass nach einer Handdesinfektion die Keimlast bei natürlichen Nägeln und bei Standardlack abgenommen hat, aber nicht bei diesen Gelnägeln wieder. Und auch eine letzte Studie von 2018, die auch gezeigt hat, dass die Handhygiene nicht so effektiv ist, wenn man lange Nägel trägt und UV, also wieder diese gegelten Nägel. Dann fand ich aber auch noch spannend, gab es noch einen klinischen Trial beim Kaiserschnitt Operationspersonal. Da gab es eine ähnliche Surgical Site Infection Rate, also quasi so eine postoperative Infektionsrate, egal ob die das Personal Nagellack getragen hat oder eben kein Lack. Also insgesamt kann man sagen, dass es zwar Reviews dazu gibt, aber die auch zu keiner eindeutigen Empfehlung führen. Die Evidenz ist begrenzt und auch sehr heterogen. Und dann gibt es eben noch ein paar Einzelstudien, die besonders Risiken zeigen, wenn man eben Gel-Lack verwendet oder beschädigten Lack und künstliche Nägel und besonders, wenn man die länger trägt. Bei diesem normalen Lack, wenn der frisch aufgetragen ist und intakt ist, gibt es eigentlich kein höheres Risiko. Und jetzt muss man dazu aber auch nochmal sagen, keine dieser Studien hat Nagellack in einem hausärztlichen Setting untersucht. Es ging eigentlich immer um die chirurgische Handdesinfektion rund um die OP und eben klinische Settings. Sodass man, ist eben auch die Frage, also wie kann man so eine Keimbesiedelung, also zum einen ist es ein anderes Setting und zum anderen bedeutet ja auch nicht eine Keimbesiedelung, dass das gleich zu irgendeiner Infektion führen muss. Eher im Gegenteil, diese eine Studie hat ja auch gezeigt, dass es dadurch eben kein höheres postoperatives Infektionsrisiko gegeben hat. Also im Grunde kann man sagen, also man kann das natürlich einfach, wenn man jetzt so neue Mitarbeiterinnen einstellt oder für sich selber überlegt, sagen, man ist quasi auf der sichersten Seite, wenn man einfach wirklich keinen Lack drauf hat und kurze Nägel hat. Aber wenn man jetzt so ein bisschen lockerer das handhaben will, dann könnte man so normalen Lack durchaus auch mal zulassen, wenn der eben nicht abgeblättert ist, sondern noch gut aussieht und vielleicht eher kein Gelack und eher keine künstlichen Nägel. Wobei ich ja eben auch bei so langen Nägeln, da glaube ich, kann man ja den MFA-Beruf wahrscheinlich auch gar nicht so wirklich gut ausführen, wenn man da dann so in der im Handling so ein bisschen eingeschränkt ist. Dann fand ich nochmal einmal irgendwie ganz interessant, sind jetzt diese RKI-Empfehlungen bindend? Im Grunde wissen wir das ja eigentlich, also dass das eben keine Gesetze sind, sondern Richtlinien. Und in Bezug auf die Hygiene gibt es eben...
Moment, Richtlinien sind es nicht. Richtlinien sind ja immer etwas, was Gesetzcharakter, da können höchstens Leitlinien sein oder Empfehlungen.
Ja, wobei das eine hat es im Namen tatsächlich, da wird immer drauf verwiesen. Richtlinie für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, KRINKO abgekürzt und die haben quasi verbindlichen Charakter und die sind eben nicht im engeren Sinne Gesetze, aber
aber Richtlinien sind eben Dinge, die wir tatsächlich befolgen müssen.
Ja, Aber es ist so im Namen genannt. Also ich, das müssten wir vielleicht nochmal recherchieren, ob es nur im Namen steht, aber gar keine Richtlinie ist. Wobei ich jetzt davon ausgehen würde, wenn es tatsächlich der Name ist, dass es dann vielleicht doch eine ist. Aber es ist ja auch so, dass wir PraxisinhaberInnen verpflichtet sind, die Maßnahmen zur Infektionshygiene an den aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft anzupassen. Und da ist eben, sind diese Krinko-Empfehlungen dafür definiert. Und wenn es halt mal, wie immer ist ja, das kommt es mal zu irgendeinem Gerichtsverfahren oder irgendwas, dann sind diese Empfehlungen, nennen wir sie dann, wenn wir nicht genau wissen, ob es eine Richtlinie ist, dann eben oft wie so verbindliche Standards. Und natürlich kann man aber davon abweichen, wenn man es halt gut begründet und dokumentiert, wenn man halt vielleicht ein eigenes Hygienekonzept hat oder dann vielleicht sogar diese Studien da aufführt und sagt, gut, also ich erlaube meinen Mitarbeiterinnen jetzt aber doch den normalen Nagellack, wenn die Nägel gepflegt sind und der irgendwie gut aussieht und habe das in meinem Hygieneplan irgendwie hinterlegt, wenn man es jetzt unbedingt machen will. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich nach diesen Ergebnissen es unbedingt ändern würde bei uns in der Praxis, aber man kann es zumindest mal hinterfragen, ob man da immer ja so streng sein muss.
Ja, also ich würde sagen, wenn angesichts dieser Evidenzlage, angesichts dieser Studienlage, sollten also kurze, saubere Nägel, wenn sie ordentlich lackiert sind und nicht schon abblittern, eigentlich kein Problem sein. Also mein Problem sind tatsächlich eher so lange Nägel, aufgeklebte Nägel, verlängerte Nägel oder einfach ungeschnittene oder vorne quer geschnitten. Weiß nicht, heißt das French oder irgendwie, keine Ahnung. Lachend? Was lachst du denn da? Ja. Ja, nee, ich finde sie auch unattraktiv, aber das ist ja als Arbeitgeber das erstmal nachrangig.
Ja, wobei, als Chef kannst du ja alles entscheiden.
Ja, nee, so, wir sind ja hier nicht in, weiß ich nicht wo, aber nein, aber ich habe, das war die Ansage auch an meine MitarbeiterInnen, sofern die bei der Vorstellungsrunde Gelnägel zum Beispiel drauf hatten oder wenn wir zwischendurch mal Schwangerschaftsvertretung hatten, gesagt, das geht hier nicht. So, bei Nagellack drücke ich mittlerweile beide Augen zu, wenn die Nägel kurz sind.
Hannes? Da habe ich so ein bisschen drauf gewartet, ob Hannes auch noch was dazu sagen will, aber scheinbar ist es...
Ja, der denkt nach.
Hannes denkt nach, denkt doch laut nach.
Der möchte sich jetzt, ja, das, der hat drüber nachgedacht, ob er laut denken soll. schwieriges Thema. Ob der schwierigen MFA-Lage in München, würde ich es darauf ankommen lassen, eine ansonsten sehr gute MFA, deswegen zum Beispiel dann zu sagen, dann musst du gehen, wenn du deinen Nägel nicht ändern willst, weil ich kriege keinen Ersatz. Zweiter Gedanke ist, ich habe mit sehr vielen der Hygienevorschriften, die für die Hausarztpraxis gelten, Schwierigkeiten. Die sind aus dem Krankenhauswesen abgeleitet, uns übergestülpt und ich halte sie zum Teil für völlig überzogen und eben null evidenzbasiert begründet. Es gibt keine Studien aus dem Hausarzt-Setting, sondern es sind Krankenhaus-Settings, aus denen die Sachen abgeleitet werden.
Hättest du da ein Beispiel parat?
Ja, ich habe gerade überlegt, aber ich glaube, Teppich ist sogar gar nicht verboten. Aber, oder ist es mittlerweile verboten? Man ja, muss, wär, also ich hab abwaschbare, aber vorher war Teppich in meinem doch, das kann ich, also diese zum Beispiel diese tägliche Desinfektion des Bodens.
Mach halt, steht doch das Praxis irgendwo?
Ja, ist an sich vorgeschrieben. Ist aber völliger Schwachsinn.
Also wir desinfizieren den Boden nicht täglich. Wir haben allerdings auch keinen Teppich. Teppich ist, wenn ich das richtig sehe, in der TRBA, der technischen Richtlinie biologischer Arbeitsstoffe 250, vorgegeben, dass in Räumen, wo Menschen medizinisch behandelt werden, ein feucht zu reinigender, desinfizierbarer Boden drin sein muss. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich finde jetzt Teppich, außer vielleicht zu Hause, so eine Toilettenumpuschelung oder so, finde ich generell eher so ein bisschen nö.
Ausgerechnet die Toilettenumpuschelung, die findest du gut.
Das ist die eigene, pass auf, das ist die eigene, die ist immer okay.
Ekelhaft.
Die ist doch völlig okay. Das, also da weißt du doch, was drin ist.
Kein Wohnzimmerteppich, aber die Toilettenumpuschelung.
Nee, wir haben auch im Wohnzimmer, wir haben da Parkett und wir haben da so quasi unter dem Tischchen, also wir sind eigentlich kaum im Wohnzimmer, also seit wir hier verwaiste Eltern sind, sitzen wir nur noch in der Küche, die ist aber auch groß genug. Und da haben wir auch so ein bisschen so ein Sisalteppich, aber ansonsten, also nicht so ein Hochflausch oder so was Dickes, das machen wir da nicht so.
Also wer da noch mehr eintauchen will in dieses Thema, was man darf und was man nicht, den kann ich das Seminar von Ruth Deke und mir auf der Praktika empfehlen. Da machen wir ein Werkstattseminar zu, welche Gesetze gibt es so und gegen welche kann man dann bewusst verstoßen, weil das kann dann natürlich der nächste Schritt sein, so wie ihr das jetzt ja gerade auch gesagt habt. Wenn man jetzt weiß, was die beinhalten, kann man ja für sich dann immer noch überlegen, ist das jetzt was für mich sinnvoll ist oder nicht. Natürlich gibt es für manche, wenn man dann irgendwelche, weiß ich nicht, Besuche von irgendwelchen Behörden bekommt, die dann irgendwelche Sachen überprüfen wollen, dann muss man, darf man natürlich nicht alles so machen, wie man will, aber ich finde, gegen manche Dinge kann man durchaus ja auch bewusst verstoßen, weil man sie für nicht sinnvoll hält.
Also ich weiß jetzt wieder, wann ich mich das letzte Mal drüber aufgeregt habe, da hatten wir eine Hygieneschulung in der Praxis, die wir über, ich weiß nicht mehr über was, angeboten bekommen haben und ich habe also mir an den Kopf gefasst, was da alles als verpflichtend genannt wurde, wo ich einfach sage, wer denkt sich sowas aus? Ja. Und den Teppich hatte mein Vorgänger in der Praxis, den habe ich als erstes abgeschafft, als ich die Praxis übernommen hatte und dann renoviert habe ich natürlich abwaschbare Böden, weil ich es auch eklig finde. Aber ich meine, das war so Ende der Nullerjahre, die Praxen, die ich damals angeschaut habe, da hat tatsächlich also mindestens jede zweite Teppichboden gehabt. Ja, die sahen zum Teil furchtbar aus, aber ich kann mich nicht erinnern an Nachrichten, dass also jetzt reihenweise schlimme Hygieneskandale in den Haushaltspraxen in München da gewesen wären, die auf sowas zurückzuführen ist.
Ja, Fußpilzinzidenz müsste man mal überprüfen, ja, wenn das so Zimmer sind, wo sich die Patienten dann vielleicht auch auskleiden müssen. Also
das lasse ich schon lange nicht mehr zu, dass sie sich bei mir ausziehen, das ist ja ekelhaft.
Bitte?
Das war ein dummer Scherz.
Ja, okay.
Mit diesem dummen Scherz beschließen wir jetzt dieses Thema, würde ich sagen. Und ich gebe den Staffelstab weiter an Hannes.
Kleine Musik. Das war doch eine richtig schmufe Überleitung zum Epidemiologen der Herzen, Hannes Blankenfeld.
Wisst ihr denn, was heute für ein Tag ist?
Heute ist ein Tag.
Meine Nichte wird 9.
Deine Nichte wird 9. Ich habe heute schon gewusst, was heute für ein Tag ist. Irgendein Tag ist.
Also heute ist der 31. Juli, weil wir zeichnen ja früher auf, bevor wir es aussenden. Insofern stimmt es nicht ganz, dass unsere erste Sendung, in der ich Gast war, ist nämlich vor Jahr und Tag gewesen, am 30. Juli letzten Jahres. Allerdings war das Aussendedatum, aufgenommen haben wir es irgendwann vorher im Juli. Das heißt, ich bin jetzt ein Jahr bei euch. Erstmal dachte ich ja nur als kurzer Gast, aber nun verhaftet und wie man mir heute auch mitgeteilt hat, rechnet ihr weiterhin mit mir?
Ja, was hast du jedes Mal Lieben? Immer noch Angst, dass wir sagen, heute ist die letzte Sendung, Hannes, sorry.
Die Frage ist nicht Angst, sondern dann vielleicht würde mir das ja neue Freiheit bescheren, wenn ich hier nicht mehr mitmache. Nein, aber ich muss zugeben, mir hat dieses Jahr sehr viel Spaß gemacht. Und daher habe ich mir überlegt, ich mache eine kleine Rückschau, was ich in diesem Jahr, vergangenen Jahr so erzählt habe, weil wir ja ganz häufig auch Fragen hatten dazu und uns klar wurde in der Diskussion, dass manche Sachen unklar sind. Und deswegen habe ich mir also die letzten Tage sehr intensiv nochmal diese Folgen und auch noch ältere von euch angehört. Und darüber werde ich also über meine Themen nochmal kurz referieren, was so war und wo ich was noch gefunden habe, euch das berichten. Dann habe ich mir eben mal angeschaut, was ich so erzählt habe im vergangenen Jahr. Es waren, ich glaube, 6 Sendungen, wobei ich jetzt die Sendung zum BAM außen vor lasse. In der ersten Sendung habe ich mich richtig ereifert über den Pantum-Detect-Test. Wisst ihr noch, was das war?
Das war dieser Blutkrebstest.
Ganz genau, ja. Sehr viel Neues habe ich dazu nicht gefunden. Die Internetseiten schauen eigentlich aus wie bisher. Ich reg mich weiterhin furchtbar darüber auf, dass die Hanse Merkur den Krebs-Scan anbietet. Das ist ein Versicherungstarif für 27,50 für einen 50-jährigen Mann. beinhaltet dann einmal im Jahr Bluttest bei ausgewählten Ärzten und sofern der Test auffällig ist, dann weitere Abklärungen mit PET-CT oder MRT und wenn dann was gefunden wird, muss es über die gesetzliche Versicherung oder die private Versicherung weiter verfolgt werden. Inhaltlich habe ich nichts Neues gefunden. Es wird auf 60 Studien verwiesen, die aber alle nichts mit der klinischen Anwendung und Sensitivität und Spezifität und Number Needed to Scan und sonstigen zu tun haben, sondern nur irgendwelche Grundlagenarbeiten zu diesem Test sind. Ich rege mich weiterhin furchtbar darüber auf, dass eine Versicherung etwas verkauft, was in keinster Weise vernünftig evaluiert ist und von dem wir annehmen müssen, dass er mindestens Schaden verursacht und nur wenn wir Glück haben, auch Nutzen bringt. Sehr hübsch, ich habe gerade geschaut, auf der Homepage vom Hersteller, da werden dann unter Veröffentlichungen zum Beispiel auf Bildartikel verwiesen. Und in diesem Bildartikel kommt dann ein Herr von dem Verein Vision Zero Summit. Nein, Vision Zero heißen die. Summit war ihr Treffen. Die Vision Zero, könnt ihr euch vorstellen, was Vision Zero im Kopf hat?
Nie wieder ist, Krebs.
Ja, keine Krebstoten mehr. Ja. Also wer das postuliert, hat epidemiologisch gar nichts verstanden. Denn ich würde am liebsten in einer Gesellschaft leben, in der man ausschließlich am Krebs stirbt. Das heißt nämlich, dass alle anderen konkurrierenden Todesursachen nicht mehr da sind.
Also
das
ich heißt, bin ja da ich werde sehr alt. Tod, muss ich ehrlich ganz klar sagen.
Das ist die Frage der Todesart. Aber die Gesellschaft mit der höchsten Krebssterblichkeit ist Japan. Das ist die Gesellschaft, die am längsten lebt. Ob der Todesart Krebs, ob das wünschenswert ist, nochmal was anderes. Aber sich vorzustellen, dass die Menschheit, also dass wir den Krebs abschaffen könnten, das ist eine so grundlegend falsche Vorstellung, dass ich echt nur mit dem Kopf schütteln kann.
Das ist ja das Bemühen, also habe ich ja den Eindruck, jedweder offizieller Prävention, dass wir möglichst an nichts mehr sterben.
Ich habe gerade, kurzer kleiner Tipp, ARD Mediathek gibt es bei 37 Grad so einen kurzen 30-minütigen Film über Longevity, die Bewegung.
Ja, das ist schon, das war gerade echt irre.
Gedanke. Ja, also da können wir vielleicht auch mal was dazu machen. Auf jeden Fall sehr große Sehempfehlung.
Also da müssten wir mal so einen philosophischen Podcast drüber machen, über die Rolle des Sterbens als und von die Rolle von Krankheit als biologisches Regulativ. Mhm. Das ist ja, das geht ja eigentlich weiter. Also ist es sinnvoll, Sterblichkeit senken zu wollen? Um jeden Preis? Ich weiß es nicht. Also ich habe darauf keine Antwort, aber das ist eine Frage, die sich...
Ja, wenn du um jeden Preis anfügst, da würde man ja dann sofort Nein sagen. Aber vielleicht nicht um jeden Preis. Ja, das ist die
Frage, um welchen Preis dann, nicht? Also ja. Da hat jeder wahrscheinlich auch andere Vorstellungen. Aber weil Hannes gerade auch so schön meckerte, dass es Versicherungen gibt, die Schrott anbieten. Mir ist dieser Tage gerade wieder eine offizielle Aussendung, also auch noch mit Signet der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt und des Hausärzteverbandes Sachsen-Anhalt und im Rahmen der HZV Sachsen-Anhalt untergekommen und zwar hier.
Ich möchte kurz sagen, dass die HZV in Sachsen-Anhalt nichts mit dem Hausärzteverband zu tun hat. Das ist KV. Will ich nur mal kurz sagen.
Naja, ja, komm, der Hausärzteverband ist da schon.
Nichts dabei. Mit der HVG, hat nichts mit der HVG zu tun.
Nicht mit der HEVG, aber mit dem Hausärzteverband in
Sachsen-Anhalt. Mit dem Hausärzteverband Sachsen-Anhalt, genau.
So, und dem Schlaganfall den Finger zeigen, da haben wir mal Ende 23 eine Sendung gemacht. Ich glaube, die musste ich alleine machen. Das war das Jahr, wo du gesundheitlich, liebe Jana, glaube ich, für einen Moment raus warst. Da ging es darum, mit so einer Handy-App den quasi am kleinen Finger den Kapillarstrom aufzuzeichnen, das einzuschicken und tritratralala. Also es ging um ein Screening auf Vorhofflimmern mit dem Ziel der Reduktion von Schlaganfällen, wo wir wissen, dass das in verschiedensten Settings bis heute nicht geklappt hat. Man findet mehr Schlaganfälle, man antikoaguliert mehr, aber man rettet keine Leben und man verhindert keine Schlaganfälle. Und das hatten wir, also Ende 23 hatten wir das schon hier in der Studienlage. Es ist mittlerweile auch in der sagenhaften Vorhofflimmer-Leitlinie der deutschen Kardiologen, an der auch die DGAM beteiligt war, niedergeschrieben, das Screening eher nicht. Und jetzt schicken die sowas rum und machen da Werbung für so einen kolossalen Quark. Ich bin also am Überlegen, ob ich mal gucke, das ist, handelt sich hier um eine Krankenkasse, die unter Landesaufsicht steht oder landesunmittelbar ist. Und da müsste man mal gucken, ob man da vielleicht mal das Ministerium darauf hinweist, dass hier komische Sachen passiert. Aber ich weiß nicht, ob das einfach nur blöde Meckerei ist oder ob man da vielleicht auch mal was erreichen kann. Also das ärgert mich. Ich kann da Hannes gut nachvollziehen. Ganz wahnsinnig, dass erwiesenermaßener Quark hier in die Versorgung gedrückt wird. Gibt übrigens auch extra Geld dann, wenn du da mitmachst als Hausarzt.
Das Problem ist einfach, das Konzept klingt so einleuchtend und sexy, dass wir das einfach, wenn wir das versuchen zu widerlegen und die Denkfehler aufzuzeigen, einfach immer unsexy sind dagegen. Und damit werden die Screening-Befürworter immer, gerade auch in den informierten Laienkreisen, halt immer hoch geschätzt werden. Und sie verstehen den Kritiker nicht. Weil früh erkannt ist doch gut. Kann man nicht verstehen, dass das nicht gut sein soll.
Ja, das ist, nun gut. Ist schwierig zu kommunizieren.
Ich werde sicher im kommenden Jahr wieder zum Thema Screening einiges sagen. Und wenn ihr das möchtet, werde ich auch vielleicht mal so einzelne epidemiologische Kenngrößen mal herausgreifen und ein bisschen zu versuchen zu erklären und euch dann wieder drei Sätze rechnen lassen. Aber heute müsst ihr nicht rechnen.
Das ist
zweit. Wie gesagt, das nächste Mal warne ich euch vor, wenn ihr rechnen müsst, dann schicke ich euch die Musterlösung zu vorher.
Nein, das machen wir nicht. Nein. Ich kann auch meine Schwachpunkte hier öffentlich darstellen. Gar kein Problem. Müssen Sie die anderen nicht schlecht fühlen.
Ja, das ging ja darum, dass mir damals mein didaktischer Kniff so schief gegangen ist. Zweites Thema, um nicht mich völlig zu verzetteln. Zweites Thema war aber tatsächlich wieder Früherkennung. Das war die LUCR-FrühRKV, die Lungenkrebs-Früherkennungsverordnung. Die habe ich euch im vorgestellt. Die war im Mai 24 erlassen worden und damit hatte dann der GBA 18 Monate Zeit, eine Richtlinie draus zu schrauben. Richtlinie heißt, das ist dann verbindlich. Und tatsächlich ist die am 18. Juni diesen Jahres auch beschlossen worden. Sie gilt noch nicht, weil sie noch durch das Bundesministerium für Gesundheit geprüft werden muss. Und erst wenn sie dann im Bundesanzeiger veröffentlicht ist, dann ist sie in Kraft. Aber das kommt. Die Krebsfrüherkennungsrichtlinie wurde entsprechend geändert. Da ist alles drin, was wir an gesetzlichem Screening drin haben. Und neu ist eben das Screening mit Low-Dose-Computertomographie der Lunge drin bei erhöhtem Risiko. Erhöhtes Risiko heißt, du musst 50 bis 75 Jahre alt sein, 25 Jahre geraucht haben und dabei mindestens 15 Packjahre. Das muss auch entsprechend vorher dokumentiert werden, sonst darfst du nicht gescreent werden. Das heißt, es wird jetzt in diesem Jahr noch dann im Bundesanzeiger kommen und dann werden wir über unsere Organe demnächst halt dann weiteres haben. Das läuft natürlich hauptsächlich bei den Radiologen. Ich nehme auch mal an, dass allenfalls die Prüfung, wer dafür geeignet ist, in der Hausarztpraxis auftauchen wird. Da wird es dann sicher eine Ziffer geben, wann wir das dann machen können und feststellen können und die Leute entsprechend weiterleiten. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass die Datenlage eigentlich wieder sehr viel schwammiger ist, als uns hier jetzt das suggeriert wird, dass das jetzt toll ist und dass wir das deswegen machen. Auch das Hautkrebs-Screening ist ja auf einer miserablen Evidenzlage dennoch eingeführt worden und wird nie wieder verschwinden. Wir haben hier das nächste Screening, das auf einer Datenlage, die einen zumindest nachdenken lässt, eingeführt wird. Wir senken die Lungenkrebssterblichkeit um 20%. Das ist relativ. Absolut waren es 8 von 1000 gescreenten Fällen. Gleichzeitig ist die Gesamtmortalität aber unverändert. Es waren sogar in der Nicht-Screening-Gruppe weniger gestorben im Beobachtungszeitraum als in der Screening-Gruppe. Also müssen wir wieder fragen, ist dieses Screening tatsächlich wirklich effektiv oder werden wir wieder ein weiteres teures Screening haben, das zwar womöglich den einen Tod am Lungenkrebs verhindert, aber für andere Todesfälle provoziert.
Sag
das
mal,
bleibt einfach so.
Das weißt du wahrscheinlich jetzt. Gibt es irgendein anderes Land, was das schon hat?
Das weiß ich tatsächlich nicht, ob es ein gesetzliches Screening auf Lungenkrebs irgendwo gibt. Das muss ich mir auch notieren und nachschauen.
Weil das ja beim Hautkrebs-Screening das Absurde ist, ne, dass die Länder.
Das sind wir die einzigen.
Genau. Und das wäre ja wirklich auch nochmal absurd, wenn wir schon wieder denken, wir wüssten es irgendwie besser als alle anderen.
Ja, das Problem scheint mir einfach zu sein, dass auch bei den Entscheidungsträgern ganz viele Überzeugungstäter dabei sind, die sagen, das muss doch funktionieren. Mhm. Und dann sieht man halt auch nur die Daten, die einem in den Kram passen, 20% Reduktion an Lungenkrebs, mhm, und ignoriert den Rest. Sind ja immer wieder die gleichen Mahner da. Herrn Gigerenzer zum Beispiel vorne dran. Bitte nochmal dran denken, die Unstatistik sich anzuschauen. Die Unstatistik zum Thema Lungenkrebsfrüherkennung ist vom 29.07.24.
Vielleicht können wir es nochmal verlinken.
Ich habe die Sachen alle mir aufgeschrieben, die schicke ich Ilja und die kommen dann in die Shownotes. Ich habe es mittlerweile gelernt. Also, das war das Thema Lungenkrebsfrüherkennung. Ich werde weiter berichten, was sich da tut. Ich denke, nächstes Jahr wird es dann so langsam eingeführt werden. Mein drittes Thema war gewesen die Reduktion von L-Thyroxin oder Absetzen von L-Thyroxin, wenn wir nicht wirklich wissen, warum ein Mensch, eine Frau, ein Mann tatsächlich dieses L-Thyroxin bekommt, vielleicht sogar in einer niedrigen Dosis. Und hat eine Studie berichtet, die gezeigt hat, dass man das tatsächlich in erstaunlich vielen Fällen absetzen kann, wobei man sich auf jeden Fall Mühe machen muss, die Vorgeschichte genau anzuschauen. Je klarer die Indikation war, je besser die Unterfunktion nachgewiesen worden war vorher, desto weniger macht es Sinn, das abzusetzen. Aber in vielen Fällen ist eigentlich gar nicht klar, warum hat dieser Mensch überhaupt jemals das bekommen, und dann ist ein Absetzen auf jeden Fall weitgehend gefahrlos möglich. Ich verweise dabei auch nochmal auf die Leitlinie erhöhter TSH in der Hausarztpraxis, eine der sehr, sehr schönen DGAM-Leitlinien. Allerdings ist zum Absetzen relativ wenig Handlungsempfehlung. Wie mache ich das? Es scheint aber tatsächlich ja in Praxis kein so großes Problem zu sein. Ich schleiche selten aus, meistens setze ich abrupt ab. Wenn ich mir unsicher bin, dann reduziere ich es halt langsam. Mehr wollte ich zu dem Thema nicht mehr sagen, es sei denn, ihr beide habt noch Fragen dazu?
Nope.
Nee, wir können ja mal für eine der nächsten Sendungen eine ZuhörerInnenfrage, die kam, glaube ich, sogar aus Bayern, aufheben. Da ging es um den Sinn von Tybon und sowas.
Schilddrüse würde ich eh einiges machen im kommenden Jahr, weil ich jetzt ja mit Till Übel auf der nächsten Praktika auch wieder zum Thema Schilddrüse referieren werde. Und wenn ich das eh schon dann wieder neu vorbereite, dann kann ich das doch nebenbei hier zweitverwerten und auch im Podcast ein bisschen.
Ja, und dann würde ich auch sehr gerne Janine Schübel einladen, die ja gerade an der Leitlinie Schilddrüsenknoten, oder die gerade, glaube ich, in der Fertigstellung ist. Die ist rausgekommen, ja. Ist sie schon? Ich dachte erst.
Also zumindest gab es einen Ärzteblatt-Artikel schon.
Den Ärzteblatt-Artikel habe ich. Okay, wie auch immer, aber die würde ich dann gerne, das passt ja thematisch sehr gut, können wir dann auch mal einladen. Überhaupt wieder einen Gast wollen wir auch bald wieder mal hier haben.
Ja, also wir reichen dir nicht, oder was?
Nö, aber es gibt ja immer ein bisschen frischen Wind rein.
Frischen Wind, so. Hm. Hannes.
Thema 4, Vitamin D. Nachdem es jetzt Sommer ist, werde ich frühestens im Herbst wieder bei Vitamin D anfangen zu reden. Thema 5, Helicobacter pylori. Das war durch Wolfgang Blanks Fragen aufgekommen, die ich dann bei dem vorletzten Podcast gar nicht erzählt hatte. Deswegen sage ich nochmal, was er damals gefragt hatte. Das war die erste Frage, wann ist eine Eradikationstherapie überhaupt notwendig? Und zweite Frage, ab wann ist eine Quadrupeltherapie indiziert? Was ist mit den Trippeltherapien? Sind die raus? Und das waren die Fragen gewesen, und daraufhin hatte ich mich ja sehr mit der Leitlinie auseinandergesetzt. Und Ilja hat natürlich wieder herausgefunden, wo dann bei mir die Schwachpunkte sind, wo ich doch nicht genau weiß, von was ich da rede. Drum habe ich mir das nochmal genauer angeschaut. Und unsere Hauptdiskussion bei dem Podcast war ja eigentlich, wann besteht denn die Indikation zu einer Diagnostik, und zwar jetzt Diagnostik in unserem Bereich, wenn jemand eben nicht gespiegelt wird, wenn wir jemanden durch eine nicht-invasive Diagnostik abklären wollten, sei es Stuhltest oder sei es Atemtest. Wenn jemand gespiegelt wird und einen Ulkus hat, oder eine Gastritis, ist eh klar, dann wird ja eh biopsiert. Das heißt, das ist gar nicht unsere Entscheidung. Da wissen wir ja über den Helicobacter pylori Status Bescheid. Da wäre dann die einzige Frage noch bei uns, sollen wir denn dann immer jedes Mal eradizieren? Wenn es ein Ulkus ist, stellt sich die Frage eher nicht. Wenn es nur eine Gastritis ist, dann ist die Frage. Aus Erwägungen, da Helicobacter pylori ja auch ein wesentlicher Faktor ist in der Entstehung des Magenkarzinoms, könnte man sagen, aus präventiven Gründen müssten wir jeden eradizieren. Tatsächlich gibt es dazu aber jetzt keine guten Evidenzdaten. Wie viel eradizieren muss ich, um wie viel Magenkrebs zu verhindern und was für einen Schaden stelle ich mit meiner Therapie dadurch auf? Das sind noch offene Fragen. Die Dyspepsie ist eigentlich das, was bei uns in der Hausarztpraxis vorkommt. Dyspepsie heißt so die Reizmagensymptomatik, Übelkeit, Erbrechen, Völlegefühl, Aufstoßen und so weiter. Ich schicke nicht jeden Menschen, der mit dyspeptischen Beschwerden bei mir sitzt, sofort zum Magenspiegeln. Ihr doch auch nicht, oder?
Also mir ist der Begriff der Dyspepsie nicht ganz klar. Ich glaube, der ist sehr schwammig.
Naja, der schwammige Begriff ist eigentlich eher die Gastritis,
ja,
der falsch verwendet wird.
Und, also oft sagen wir Gastritis dazu, aber tatsächlich ist es die Dyspepsie. Dyspepsie genau. Heißt eigentlich einfach nur Oberbauchbeschwerden, die nicht Reflux sind. Mhm. Ja, weil sonst würden wir es als Refluxbeschwerden benennen, wo wir dann oft Gastritis dazu sagen, was wir eigentlich nicht dürften, wenn wir nicht einen Spiegelungsbefund haben.
Mhm. Ja, aber so wie aber gesagt, nein, ich schicke nicht jeden, um da mal darauf zurückzukommen, ob genau. Ich jetzt nun diesen Begriff benutze oder nicht, aber natürlich schicken wir nicht jeden zur Gastroskopie.
Die Leitlinie sagt ein starkes, so ein Patient soll Helicobacter pylori getestet werden. Das heißt, wenn du den nicht zur Spiegelung schickst, dann sollst du ihn auf HP testen und ist er positiv, dann sollst du ihn auch eradizieren. Das wird zwar die Symptome nur in unter 10% der Fälle beseitigen, aber da wieder auch, du kannst spätere Malplymphome und Magenkarzinome reduzieren. Sagt die Leitlinie. Evidenz unzureichend. Bei Refluxbeschwerden hingegen sollst du keine Testung machen. Refluxbeschwerden behandle ich in der Praxis erstmal probatorisch und nur bei dem Patienten, bei dem das nicht wirklich gut hinhaut, wäge ich dann die Spiegelung, werde ich eine Spiegelung erwägen. Wie ist das bei euch?
Ja.
Genau so.
Also wenn ihr jeden spiegeln wolltest, der mit Reflux kommt, müssten wir eine extra Gastroskopie-Klinik aufmachen.
Und du brauchst den eben auch nicht auf Helicobacter pylori testen, weil erstens ist der ja sogar negativ korreliert mit dem Reflux. Das heißt also, ein Helicobacter-positiver Patient hat eher weniger Reflux und die Reflux-Patienten haben eher seltener den Helicobacter. Dann die große Gruppe der laufenden PPI-Dauertherapie. Wir sind uns einig, eine geplante PPI-Dauertherapie kennen wir nicht quasi. Also sagen wir, ich habe jetzt vor, den dann für die nächsten Jahre mit PPI zu behandeln, aber er hat noch nichts. Sondern wir haben eigentlich eher die laufende Dauertherapie aus den unterschiedlichsten Gründen. Wir haben alle Schwierigkeiten, die Leute vom PPI wegzubringen. Aber man sollte zumindest überlegen, ob so eine laufende Therapie dann nicht dazu führen sollte, dass wir auf Helicobacter pylori testen. Hier ausschließlich der Vorsorgeaspekt deswegen, weil Dauertherapie mit PPI macht eine Veränderung in der Magenschleimhaut, die auch prädestiniert, ein Magenkarzinom zu entwickeln.
Also bei denen, wenn du in der Spiegelung testest, dann müsstest du ja vorher ein paar Tage das PPI absetzen, sonst ist es ja häufig falsch negativ. Weißt du, ob das bei dem Stuhltest genauso ist?
Das ist das, was ich vorhin versucht habe, noch verzweifelt zu finden. Ich habe es in den letzten Tagen und auch heute nicht gefunden. Ich kann ja nicht sagen, wie stark die Sensitivität herabgesetzt wird durch die Dauertherapie. Mhm. Wir sollen alle mindestens 14 Tage vor, und zwar das gilt sowohl von der Spiegelung als auch für die nicht-invasiven Verfahren, die werden häufiger falsch negativ, wenn man das laufend hat.
Weil ich meine, wenn es jemand schafft, 14 Tage das abzusetzen, also das finde ich ziemlich unrealistisch, oder? Also wenn das jemand ist mit so einer Dauertherapie und dann muss er es auch nicht wieder anfangen eigentlich.
Genau, das wäre also quasi die Möglichkeit, den mal davon wegzubringen. Ja. zwei Optionen, die ich für mich jetzt beide noch nicht umsetze in der Praxis. Die eine wäre, ich setze den um auf H2-Antagonisten. Ich weiß gar nicht, ob man die noch kriegt. Und sage, der nimmt das jetzt, weil die machen das Problem angeblich nicht. Und die zweite Option wäre, ich teste einfach trotzdem. Denn das mag zwar dann falsch negativ werden, aber wenn es positiv wird, dann ist es eher nicht falsch positiv und dann glaube ich, der hat wirklich einen Helicobacter. Aber das wären viele Patienten, bei denen ich das machen müsste. Ich habe nur den Stuhltest, den kann ich nur als Eagle anbieten, weil er nicht erstattet wird in dieser Fragestellung. Es ist ein für mich ungeklärtes Problem. Nun gut, gibt noch so ein bisschen kleinere Indikationen, auf die gehe ich jetzt nicht ein, kann man sich nachlesen in der Leitlinie, die auch in den Shownotes auftauchen wird. Rauspicken will ich zum Abschluss noch, dass ebenfalls bei der Dauertherapie von Aspirin oder NSAR und vorhandenem Ulkusrisiko, das heißt älterer Patient, Ulkusanamnese, begleiterkranken Raucher, dann hat man ein erhöhteres Risiko für den Ulkus, dann soll man auch testen. Also Rheumapatienten oder chronische Schmerzpatienten orthopädischer Natur, die sehr viel davon nehmen, sollten auch getestet werden. Da geht es nicht nur um das Magenkarzinom, da geht es auch tatsächlich um die Blutungsprophylaxe und Ulkusprophylaxe. Und genauso bei der Dauer Antikoagulation mit Ulkusrisiko. Auch da soll auf Helicobacter getestet werden. Also das ist alles eine große Gruppe an Patienten. Und ich muss sagen, ich glaube, dass ich da so gut wie niemanden selber auf Helicobacter untersuche, wenn er nicht aus irgendwelchen Gründen zur Magenspiegelung geht. Also ich weiß nach wie vor noch nicht so wirklich, was ich draus mache. Ich habe so ein bisschen das Gefühl bei der Leitlinie, dass das sehr eminenzbasiert ist, die Empfehlungen, wann man das machen soll. Wenn man sich die dahinterliegende Evidenz anschaut, ist die immer gar nicht so brillant, also die entsprechenden Studien. Wenn ich es mache, was kommt dann als Outcome raus? Die gibt es nicht. Und gipfelt ja bei denen auch in die Aussage, dass sie im Alter von 50, zum Beispiel im Rahmen der Kolonkarzinom-Früherkennung, dass man dann routinemäßig allen einen Helicobacter pylori-Test anbieten sollte. Hintergrund, Vorbeugung, Magenkrebs. Und das halte ich nun wirklich für eine sehr gewagte Aussage, wenn man eigentlich weiß, dass die Evidenz unzureichend ist, dann gleich ein Screening für alle anzubieten. Aber das ist so typisch deutsch bei allem, was mit Thema Früherkennung zu tun hat. Da schmeißen wir alle unseren sonstigen kritischen Gedanken über den Bord, weil das ist ja was Gutes. Wir wollen ja was verhindern. Jo, das waren die Themen gewesen. Aufforderung an die Hörer, gerne weitere Fragen einschicken. Ich recherchiere gerne auch mal auf Auftrag, allerdings nur, wenn mir das Thema gefällt.
Ja, Hannes, das war wirklich auch ein sehr schönes Jahr bis jetzt, bis hier mit dir gemeinsam in diesem Podcast. Und wir hoffen, ich denke, ich spreche da auch im Namen von Jana, auf noch ganz viele Jahre mit dir hier bei der Studienlage. Ja, ich glaube, ich bin dran, wa? Ich darf Ihnen heute als abschließenden Part der 37. Ausgabe im Prinzip drei kleine Fragen oder Themen präsentieren. Zum einen habe ich als erstes eine Hörerinnenfrage ich habe gefragt, ob ich das vorlesen darf und ob ich den Namen nennen darf. Das darf ich alles. Das ist Barbara aus Erlangen und die schrieb uns, liebes Studienlageteam, zunächst danke für die tollen Podcasts, die ich seit Jahren regelmäßig und mit Freude höre. Sehr gerne, liebe Barbara. Aus gegebenem Anlass, Klammer auf, Besuch eines äußerst pushy Pharma-Menschen der Firma Dick Dick Dick, dem ich als angestellte Fachärztin diesmal nicht entgehen konnte, Klammer zu, habe ich Fragen bezüglich der Grippeimpfstoffe bzw. der Bestellung. Wie ist es um die Datenlage bezüglich Vorteilen des Adjuvantierten gegenüber dem Hochdosis-Impfstoff bestellt? Und gibt es für die unter 60er, also sind sicherlich die Patienten unter 60 Jahre gemeint, Vorteile des Zellkulturimpfstoffes gegenüber dem Standardimpfstoff. Wie handhabt ihr die Bestellung in euren Praxen? Mischt ihr da durch oder legt ihr euch auf bestimmte Impfstoffe fest? Vielen Dank im Voraus und viele Grüße, Barbara aus Erlangen. Ich habe da mal quasi drei Punkte draus extrahiert. Das ist einmal die Frage nach dem Vergleich adjuvantiert versus Hochdosis. Was ist besser wirksam oder besser verträglich oder gibt es da überhaupt keine Unterschiede? Das zweite ist der Vergleich von zellkulturbasiertem Impfstoff versus Standardimpfstoff. Standardimpfstoff gegen Grippe wird ja auf Hühnereiern oder Hühnereiweiß gezogen. Und die dritte Frage ist die Verfahrensweise in den Praxen. Ihr könnt ja schon mal, ihr lieben beiden, Jana und Hannes, nachdenken, wie ihr das in den Praxen macht. Ich habe jetzt mal zur ersten Frage, Vergleich adjuvantiert versus Hochdosis. Wenn es um Impfen geht, gucke ich gerne beim RKI nach. Die machen ja auch sehr schöne, bisweilen etwas überlange wissenschaftliche Begründung zum Thema. Das RKI sagt, es gibt bei Hochdosis und adjuvantiert eine ähnlich hohe Wirksamkeit bezüglich laborbestätigter Influenza und bezüglich Hospitalisierung. Eine signifikante Überlegenheit beider gibt es gegenüber Standardimpfstoffen. Verglichen mit Standardimpfstoffen gibt es eine erhöhte Reaktogenität, eventuell also mehr Reaktion an der Einstichstelle. Wenn Hochdosis oder adjuvantiert nicht verfügbar, dann auch Standardimpfstoff denkbar, egal ob zell- oder eibasiert. Insgesamt, ob adjuvantiert oder Hochdosis, es gibt keine Evidenz für die Höherwertigkeit oder bessere Verträglichkeit eines der beiden. Man muss ja sagen, also die Adjuvanz oder die Hochdosis zielen ja darauf ab, die Immunantwort im Patienten zu pushen. Ist halt die Frage, Adjuvanz, da gebe ich irgendeine Substanz dazu. Ich glaube, das ist Esqualen oder so, also eine Substanz, die dafür sorgen soll, dass immunkompetente Zellen da in die Injektionsstelle besser einwandern können. Und Hochdosis ist da, man tut einfach mehr Antigen rein, um eine ausgeprägtere Reaktion des Immunsystems zu erreichen, gerade vor dem Hintergrund älterer Patienten, wo das nicht mehr so ganz gut funktioniert.
Ich habe irgendwie abgespeichert, dass es zu Efluelda zumindest irgendwie randomisierte Studien gibt und zu Fluad nur Beobachtung. Deswegen war mein Ding immer, falls ich mich entscheiden müsste, würde ich immer Efluelda nehmen. Aber
also ein Hochdosis-Impfstoff.
Ja, genau.
Efluelda ist doch keine Hochdosis, ist doch ein adjuvantierter.
Doch, nee
Fluad
doch,
ist der adjuvantierte.
Fluad ist der.
Ach, bringe ich das immer durcheinander.
Ja, das ist tatsächlich auch schwierig. Und bei der Beschäftigung mit diesen Fragen musste ich mich da auch so ein bisschen durch den Dschungel kämpfen. Liebe Jana, du agierst da auf quasi auch im Sinne des Arzneimitteltelegramms. Die haben in
da habe ich es wahrscheinlich gelesen.
02/2025 empfehlen die mit Blick auf die bessere Datenlage primär den Hochdosisimpfstoff. Ja. Also jetzt so als für die Praxis könnte man ja überlegen, gibt ja so Leute, die irgendwie Sorge haben, dass so ein Adjuvans irgendwie, weiß ich nicht, komische Erkrankung auslöst oder nicht vertragen wird und für die dann halt den Hochdosisimpfstoff. Wir reden ja bei dieser Wahl oder bei dieser Alternative immer über Patienten 60 plus und dass man für alle anderen dann sich zum Beispiel Adjuvantierten hinlegt. Also die es nicht haben wollen, für die dann den Hochdosis und die, wo es denen egal ist, den Adjuvantierten. Aber ich wäre jetzt auch wahrscheinlich, und so haben wir es auch immer gemacht, den Hochdosis-Impfstoff genommen. Wichtig wäre vielleicht noch, das hat jetzt mit den Fragen nichts zu tun, aber wir sind auf dem Weg vom tetravalenten zum trivalenten Impfstoff zurück, weil der Influenza-B-Stamm, der als vierter eingeführt wurde, die Yamagata-Linie, nicht mehr groß zirkuliert auf der Welt. Deswegen wird jetzt soll in der neuen Saison dann auch eher trivalent statt tetravalent geimpft werden. Dann haben wir als zweite Frage war der Vergleich zellbasiert mit eibasiertem, also hühnereibasiertem Standardimpfstoff bei der Altersklasse unter 60 Jahre. Das sind also die Standardimpfstoffe, die unterscheiden sich von den anderen beiden, von adjuvantiert und Hochdosis auch durch den Preis. Also das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Die Idee hinter den zellbasierten ist, also da gibt es dann, Madden, Darby, Canine, Kidney, zeigen weniger Anpassung an die Wirtszelle als eibasierte, bei denen sich Anpassung beim Hemagglutinin-Oberflächenprotein zeigen, die möglicherweise die Immunogenität beeinträchtigen. Ich habe dann mal nach Cell Culture Derived Influenza Vaccine and Egg Culture Derived Influenza Vaccine and Vaccine Efficacy geguckt bei PubMed und habe das auf Systematic Reviews, Meta-Analysen, RCTs eingegrenzt. und habe dann ein paar Arbeiten rausgefunden. Also es gibt ganz wenige vier Ergebnisse und nur eins im direkten Vergleich. Und das war schon eine ältere, die Arbeit von Frey 2010 aus den Clinical Infectious Diseases. Da ging es um 11.400 Probanden. Die hat man auf drei Arme randomisiert. Einmal gab es einen Arm zellbasiert, einen Arm hühnereibasiert, einen Arm Placebo, 18 bis 49 Jahre, sonst gesund, Beobachtungsdauer 6 Monate. Es gab je nach aufgefundenem Virusstamm Unterschiede in der Impfeffektivität. Insgesamt waren die Impfstoffe jedoch gleich gut. Also bei dieser ersten und ja bei dem einzigen Head-to-Head-Vergleich zwischen zellbasiert und hühnereibasiert gab es jetzt keine Unterschiede im Outcome, die eine Bevorzugung eines der beiden Impfstoffe begründen würden. Dann gab es noch Arbeiten, das sind dann aber alles durchweg retrospektive Registerdatenstudien, wo es dann auch mal gezeigt wird, dass der zellulär gezogene Impfstoff wirksamer ist. Bei anderen ist dann eine höhere relative Impfwirksamkeit oder Relative Vaccine Efficacy der zellbasierten Vakzine nachgewiesen. Wobei wir dann, also bei die relative VE finde ich dann schon sehr speziell, weil die VE, also die Vaccine Efficacy, ja schon eine relative Risikoreduktion ist. Und wenn man dann noch relative Risikoreduktion zu einer anderen Relation setzt, dann wird es also mathematisch und in der Übersetzung ins wirkliche Leben natürlich spannend. Da kommen dann auch Prozentsätze raus, die sich wieder auf Prozentsätze beziehen. Da kann man sich überlegen, ob das jetzt hinreichend ist für eine Begründung, die eine oder die andere Vakzine zu benutzen. In der Zusammenfassung könnte man jetzt so für sich zurechtlegen, dass theoretisch zellbasierte Impfstoffe wegen der geringeren Wirtsanpassung bei der Virusformierung gegenüber hühnereibasierten Impfstoffen Vorteile haben. Die verfügbare Evidenz geht wesentlich auf retrospektive Beobachtungsstudien zurück und danach sind zellbasierte Impfstoffe so ein bisschen effektiver, natürlich bei insgesamt dünner Lage, und Beobachtungsstudien sind da jetzt auch nicht die allererste Wahl. Es ergeben sich, so würde ich es mal ganz vorsichtig sagen, Hinweise auf eine bessere Wirksamkeit zellbasierter Impfstoffe. Wir sind ja dabei auch bei der Grippeimpfung und da ist ja generell die Wirksamkeit, nicht so doll. Also wir reden da über kleine Unterschiede bei ohnehin begrenzter Wirksamkeit, so will ich es mal sagen. So, und jetzt ihr beiden, wie bestellt ihr denn in euren Praxen Impfstoff?
Auf dem Rezept.
Das ist ja gut. Die 7 schön angeschrieben, angetickert oben?
Nee, ist doch 8, oder nicht?
Genau, richtig. Ja.
War das jetzt ein Test?
Ja, natürlich.
Man bestellt es ja über einen Praxisbedarf, nicht auf den Patienten. In Bayern ist es so, sag mal, die Frage kam doch aus Bayern, von der Barbara hieß sie, oder?
Nee, aus Franken.
Also ist der gleiche KV-Bezirk. Insofern, eigentlich stellt sich die Frage gar nicht groß, weil wir haben nur die Wahl, für unter 60-Jährige müssen wir einen von 5 oder 6 Herstellern wählen. Vier Hühnerei sind es und eine Zellkultur. Kosten alle ungefähr das Gleiche.
Ja.
Insofern, ich nehme da, mir ist es ehrlich gesagt wurscht, ich nehme immer den gleichen, weil ich mir den Namen dann merken kann. Und den über 60 müssen wir entweder Efluelda oder Fluad nehmen, entweder also Hochdosis oder adjuvantiert. Ich habe immer Efluelda, also den Hochdosis, ich bringe das aber immer durcheinander, was war. Aber insofern bestellen wir halt die Menge Efluelda, die wir erwarten, dass wir über 60-Jährigen impfen, und den anderen für die jünger sind. Und wenn jemand über 60 ist und er will den Jüngeren, nicht den Hochdosis, dann muss er das sich selbst organisieren und kann es von mir aus einreichen. Ich mache da nichts groß mit. Ich werde mich an die Vorgaben halten.
Mhm. Einfach, weil hatte ich noch gar nie die Frage. Ist das ein Thema?
Hatte ich, ja, weil die machen ja häufiger Nebenwirkungen. Und wer schon mal heftig reagiert hat auf einen Hochdosis-Impfstoff, da kann ich verstehen, dass der unter Umständen den nicht nochmal haben will. Und da werde ich keine Kämpfe führen. Dann sage ich dann schreibe ich dir für 13, 14 Euro den
Standardimpfstoff.
Standardimpfstoff auf, du holst dir den aus der Apotheke, ich impf dir das und du kannst das Privatrezept einreichen.
Ja, bei uns genauso. Wir bestellen nur Elfluelda und bei dem für unter 60-Jährige haben wir, glaube ich, auch immer den gleichen. Sehe ich jetzt auch keinen Grund, das irgendwie zu ändern.
Gibt eure KV da was vor, was ihr nehmen müsst?
Ja, genauso wie bei euch. Also da haben wir ein paar zur Auswahl und wir kriegen auch immer so eine Preisinformation über die KV. Aber es ist ja wirklich alles sehr ähnlich. Also, ja.
Ja, auch Fluelda und Fluad kosten mittlerweile genau das gleiche. Fluelda ist günstiger geworden. Kostet aber immer noch fast das Doppelte von dem Standard.
Vom Standardimpfstoff,
ja.
So ist es.
Also ich finde die Datenlage für den Nutzen von Grippe einfach nach wie vor zu mau dafür, dass man sich so vollmundig hinstellt, wie hat unsere KV beworben. Impfen gehört zu den besten, effektivsten Vorsorgemaßnahmen. Ja, aber dann muss ich das schon auch beweisen. Also ich werde auch niemanden überzeugen, eine Grippeimpfung zu machen, wenn er nicht will. Dann macht er sie nicht.
Lässt du dich impfen?
Ich? Also jetzt wird es hier
interessant. Jetzt, er wollte antworten.
Ja, kann ich schon machen. Ich lasse mich schon seit Jahren nicht mehr impfen. Ich beziehe mich da auf eine Studie, deren Evidenz mir genehm ist. Eine holländische Studie, die zeigt, dass ein hausärztlicher Arzt oder Ärztin nach einigen Jahren Praxistätigkeit nicht mehr von der Grippeimpfung profitiert.
Wollen wir die auch verlinken? Das finde ich spannend.
Die weiß ich nicht mehr. Die habe ich mir nur gemerkt, weil sie mir so gefallen hat. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich die finde. Im schlimmsten Fall habe ich sie mir ausgedacht, weil sie mir gefällt.
Ja, Perplexity. Ja, Jana, bist du denn geimpft?
Tatsächlich habe ich, wollte mich dieses Jahr seit langem wieder impfen. Und entweder war ich irgendwie, habe ich es vergessen oder es hatte keine Zeit, mich schnell zu impfen oder ich war irgendwie erkältet. Es war klar, dass die jetzt kommt. Ich habe mich trotzdem nicht bereit gefühlt und dann war die Saison irgendwie auch vorbei.
Also ich bin erstaunt, wie mau die Datenlage klinisch ist und epidemiologisch, obwohl wir seit so vielen Jahren Grippe impfen.
Auf der anderen Seite sind jetzt ja die Nebenwirkungen wahrscheinlich auch echt überschaubar. Also
deswegen führe ich da auch keinen Kulturkampf auf. Ja. Genau. Ich impfe jeden, der kommt und ich lasse jeden seine persönliche Meinung. Du hast ja beides. Du hast den, seitdem ich mich impfen lasse, war ich überhaupt nicht mehr krank. Nicht stimmt. Oder ich habe mich einmal Grippe impfen lassen, so krank
so wie dieses Jahr war ich. So schlecht ging es mir noch nicht.
Genau.
Ja, was sollen wir da dagegen diskutieren?
Die beiden sind auch bei dir. Also das ist spannend.
Ja, die sind überall.
Die sind überall. Ja. Eine Sache würde ich aber schon noch sagen wollen. Also es gibt gute Evidenz dafür, dass die Grippeimpfung nach akutem Corona-Syndrom die Sterblichkeit senkt.
Aber ich will mir jetzt kein akutes Corona-Syndrom zulegen.
Nein, willst du nicht. Aber ich will nur sagen, was wir an der Stelle tun können, ist, dass wir wollen jetzt nicht die Krankenhäuser noch damit überfordern, ihren Patienten nach überstandenem ACS eine Grippeimpfung antun zu müssen und dann vielleicht noch zu überlegen, was nehme ich da jetzt, adjuvantiert, Hochdosis oder ist er vielleicht jünger als 60, dann muss ich ein auswählen zwischen zellbasiert und hühnereibasiert. Das können wir echt nicht verlangen, aber dass wir, wenn wir so jemanden wiederkriegen aus der Klinik nach einem akuten Corona-Syndrom, überlegen, also wenn gerade Saison ist, dass wir
ist denn da gesagt, wie lange das her sein muss?
Naja, also das ist auch aus dem Design, wir hatten das hier in einer Ausgabe der Studienlage auch vor längerer Zeit, da habe ich diese Studie referiert, das ist sinnvollerweise auf beiden Hälften der Erdkugel gemacht worden, also der Nordhälfte und der Südhälfte, so dass man also quasi über ein Jahr das machen konnte. Und die sind, ich glaube, tatsächlich in der Klinik geimpft worden, noch nach ihrem akuten Corona-Syndrom.
Also ein akutes Corona-Syndrom.
Ja. Also jetzt gut, und da muss man ja immer dann auch in die Briefe gucken. Also man kriegt ja da so einiges verkauft. Also der deutsche Katheter will glühen und da wird natürlich eines für getan. Ich komme mal zu meinem zweiten Punkt. Wir wollten ja auch so ein bisschen die Detailtiefe.
Dein zweiter Punkt, wie lange nehmen wir denn schon auf? Entschuldigung, Eja, mach weiter. Wir sind sehr lang heute.
Ja, Naja, wir nehmen 1:15 auf. Also das steht jetzt hier auf der auf dem Zähler und wir haben ja vorher schon,
ja, also
habe ich ja schon gestartet.
Super, das geht spannend.
Ja alles. Ja, das ja, geht jetzt nur um eine so Sache, launisch. Wo mich zwei Dinge wirklich überrascht haben. Das erste war so eine richtig schicke Geschichte im Deutschen Ärzteblatt. Da ist man ja immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Pharmamüll und Evidenz. Und hier hat man in der Ausgabe 13 des Jahres 2025 auf der Seite der Ausgabe A, Seite 758, eine Studie vorgestellt und auch von quasi Vertretern der betroffenen Fächer diskutieren lassen. Und zwar geht's um die Frage der Blutzuckerkontrolle für die Ergebnisse von Patienten mit Diabetes, die sich einem chirurgischen Eingriff unterziehen. Das ist im Februar 25 in den Annals of Surgery erschienen. Und in der Conclusio kommen die dazu, zu sagen, dass für das Ergebnis praktisch aller chirurgischen Eingriffe eine Rolle spielt, wie gut und wie schlecht der Diabetes der Patientin eingestellt ist oder ob, jetzt kommt's, wo mir immer dann das Gesicht einschläft, oder ob Prädiabetes vorliegt. So, das ist ja jetzt überhaupt gar nichts Neues. Also ich manchmal staune ich auch mit welcher Großzügigkeit über den Diabetesstatus der Patienten hinweggesehen wird, bevor sie operiert werden. Es ging hier, es ist eine Registerdatenstudie, also retrospektiv, daher immer Vorsicht mit Kausalität. Ging um etwas über 500.000 Erwachsene, bei denen ein HbA1c aufgezeichnet war und die sich eine Operation unterzogen haben und man hat Komplikationen erfasst. Ich kann es nicht genauer sagen, da ich nur den Abstract in die Finger bekommen habe und die volle Ausgabe und den Volltext nicht zur Verfügung hatte. Es gab 35% Diabetiker, 64% ohne Diabetes-Diagnose. Und ohne Diabetes-Diagnose, da waren eben 18,1% Prädiabetiker. Prädiabetiker war man mit einem HbA1c von 5,7 bis 6,4. Bei mir heißen die gesunde, aber gut, kann man ja nennen, wie man will. Und im Text heißt es dann, die multivariate logistische Analyse ergab, dass Patienten mit nicht diagnostiziertem Prädiabetes mit nicht diagnostizierten Prädiabetes, Klammer auf, ich würde sagen gesunde, im Vergleich zu Patienten ohne Prädiabetes oder Diabetes ein geringeres Risiko für chirurgische Komplikationen hatten, während Patienten mit nicht diagnostiziertem Diabetes ein höheres Risiko für medizinische Komplikationen aufwiesen. Muss man sich auch ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Man kann das auch gerne nachlesen. Bei Patienten mit diagnostiziertem Diabetes mit nahezu normalem Blutzuckerspiegel und bei Patienten mit sehr schlechter Blutzuckereinstellung war die Wahrscheinlichkeit für eine Komplikation höher. Und das finde ich sehr schön, weil das habe ich immer den Eindruck, geht in unseren Krankenhäusern, da ist ja die diabetologische Expertise nicht mehr so doll. Und da geht das manchmal unter. Da hat man den Eindruck, es geht hier tatsächlich noch um Normnähe. Das kann man ja also schon seit Jahren eigentlich so nicht mehr vertreten. Aber hier ist gezeigt, dass wahrscheinlich auch so eine J-Shape oder eine J-Shape oder eine U-Shape-Kurve von Risiko und HbA1c, dass das Risiko ist nicht beim niedrigsten Blutzucker am niedrigsten, sondern bei einem HbA1 zwischen 7% und 8%. Das finde ich dann also auch eine Bestätigung der eigenen Verfahrensweise, also bei der Einstellung von Diabetikern und bei der Führung von Diabetikern. Spannend ist natürlich, wenn Chirurgen sich dran machen, dann Zucker auch nur zu erfassen. Also man kann ja dann Konsil schreiben, wenn der irgendwie gesenkt werden soll. Aber zu niedrig ist schlecht und zu hoch ist auch schlecht. Das haben wir uns fast gedacht. Und günstig ist ein HbA1 zwischen 7% und 8%. Kommen wir zum dritten. Und ich hatte euch eigentlich die Arbeit per Mail geschickt, aber das ist irgendwie nicht angekommen. Hier geht es um den Global Effect of Cardiovascular Risk Factors on Lifetime Estimates. Und zwar ist das eine Untersuchung des Global Cardiovascular Risk Consortium, erschienen im New England Journal of Medicine am 10. Juli diesen Jahres. Man hat dort weltweit aus verschiedensten Kohortenstudien, also da sind unter anderem aus Deutschland dabei gewesen die SHIP, also die Study of Health in Pomerania, die ist in Greifswald angesiedelt. Dann gibt's die Gutenberg Health Study und die Hamburg City Health Study. Jana hat schon gesagt, dass sie die ganz toll findet.
Super. Ich liebe es, Fremdbefunde in der Praxis zu besprechen. Irgendwelche Ergebnisse, die ich niemals angefangen hätte zu erheben.
Ja.
Finde ich
richtig
gut.
Man hat also hier geschaut nach 5 verschiedenen Risikofaktoren und man hat geschaut nach kardiovaskulärer Krankheitslast, also Morbidität, und man hat nach Gesamtsterblichkeit geguckt und wollte herausfinden, wie ist der Anteil der einzelnen Risikofaktoren an dem Krankheitsgeschehen und auch an den Todeszahlen. Wenn alle 5 Risikofaktoren vorlagen, und habt ihr eine Idee, welche das sein können? Wollt ihr mal zusammentragen?
Für kardiovaskuläre Mortalität.
Ja.
Rauchen.
Ja.
Diabetes.
Ja.
Sollen das Risikofaktoren sein, die änderbar sind oder nicht?
Scheißegal.
Mann.
Nee, Geschlecht ist nicht.
Alter.
Nein, auch nicht.
Hä? What? Positive Familienanamnese.
Jetzt machst du den Dings. Also, es geht hier um
den Dings.
Hypertonus. Dann mein Lieblingsding, Hyperlipidämie. Gewicht. Und zwar in der Form von Untergewicht oder Adipositas. Diabetes und Rauchen. Das sind die 5 Risikofaktoren, die man sich gegriffen hat. Und da hat man geguckt, welchen Einfluss haben die. Wenn die alle fünf vorlagen, war das Lebenszeitrisiko für eine kardiovaskuläre Erkrankung bei Frauen um 24% und bei Männern um 38% erhöht. Im Vergleich der Menschen mit allen 5 Risikofaktoren und denen ganz ohne Risikofaktoren gab es einen Lebenszeitgewinn bei Frauen von 13 Jahren und Männern von 10 Jahren, wenn sie eben keinen der Risikofaktoren hatten. Was finde ich schon ganz beachtlich. Man muss natürlich sagen, das sind
kein versus alle.
Genau. Also gibt es einen ohne Risikofaktoren? Das ist jetzt die nächste berechtigte Frage. Haben die jetzt offensichtlich dabei gehabt? Im Vergleich zu einer unveränderten Situation bei allen Risikofaktoren war eine Veränderung des Bluthochdrucks im Alter von 55 bis unter 60 Jahren mit den meisten zusätzlichen Lebensjahren ohne Herz-Kreislauf-Erkrankung verbunden.
Im Alter von 55 bis unter 60, also ja. Nur diese 5 Jahre.
Ja, oder 4 oder 5, ja, also ich würde sagen 5 Jahre, wenn du in den Jahren zwischen 55 und 60 deinen Blutdruck verbesserst, kannst du ordentlich gewinnen. Und wenn du in dieser Zeit auch noch das Rauchen einstellst, dann kannst du sogar Todesfälle reduzieren. Für mich neu war es eben, dass also Hypertonus und Rauchen die beiden offenbar vermutlich mutmaßlich schwerwiegendsten Risikofaktoren sind. Und was ich eben ganz witzig fand, der Nicht-HDL-Cholesterinspiegel war mit einem Lebenszeitunterschied von minus 0,4 Jahren für Frauen und minus 1,1 Jahren für Männer verbunden, wenn ein strenger Grenzwert von weniger als 130 Milligramm pro Deziliter zugrunde gelegt wurde. Also ein Minus heißt, diejenigen,
die sind früher gestorben.
Ja.
Das ist ja witzig.
Das ist total witzig, oder?
Mhm.
So.
Aber ehrlich gesagt überrascht mich jetzt Rauchen und Hypertonus nicht so.
Na, Diabetes hätte ich schon noch gedacht, dass das vielleicht eher eine Rolle spielt.
Mhm.
Und Gewicht, aber Gewicht scheint eben auch.
Gewicht, das hätte ich, finde ich total krass, dass das überhaupt dabei ist, ehrlich gesagt.
Tja, und also interessanterweise sowohl Unter- als auch Übergewicht.
Mhm.
Die Autoren weisen aber eben auch auf deutliche Limitationen hin, sehr unterschiedliche Studien, unterschiedlich repräsentativ, die Datenqualität und Datenmenge, unterschiedliche Follow-up-Zeiten, Endpunktdefinitionen unterschieden sich. Also das alles mit Vorsicht zu genießen, aber es ist, also ich sag mal, mindestens Hypothesen generierend, dass man sich mal anschaut, was können wir durch Rauchstopp schaffen, was können wir, das findet sich ja auch ganz wunderbar in der Ariba kardiovaskuläre Präventionsmodul, was können wir mit Hochdruck schaffen, wie ernst müssen wir das nehmen, und es ist natürlich auch so ein bisschen Tritt gegen das Schienbein unserer Kardiologen, wenn man den Nicht-HDL-Cholesterinspiegel sehr stark senkt, dass also Krankheitslast und Sterblichkeit eher zunehmen, als dass sie abnehmen. Das widerspricht ja all dem, was von den Kardiologen bisher behauptet wird.
Und da gibt es aber nichts in die andere Richtung. Wie beim Gewicht?
Nee.
Mhm.
Dann würde ich noch, also ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gehört? Open Evidence, so eine App?
Nee.
Ist kostenlos.
Nein.
Und basiert, glaube ich, auf New England Journal und JAMA. Und
auf Jana?
Ja, nee, Jana.
Kleine nicht. Kollaboration.
Ja, und da kannst du Englisch eine Frage stellen und die beantworten die dann auf der Basis der verfügbaren Evidenz, finde ich ausgesprochen spannend. Muss man natürlich alles auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Also ich habe da so, mein Testfeld ist da immer die Frage nach ECT-MIP und dem Nutzen. Und naja, also man ist da schon vorsichtig, aber letztlich doch eher positiv beim ECT-MIP. Da denke ich, also man kann da schon mal nachgucken und ist für verschiedene Fragen sicherlich, um mal ganz schnell und frisch Evidenz sich zu verschaffen, ganz hilfreich. Ich sage nochmal, das heißt Open Evidence, gibt es wahrscheinlich in allen verfügbaren App-Shops und kostet auch nichts und ist auf Englisch und ist für jemanden, der so Evidenz interessiert, unterwegs ist, sicherlich ein Gadget, was man also nicht nein.
Ja, würde ich gerne ergänzen. Alle DEGA-Mitglieder haben ja den Newsletter bekommen, wo man jetzt auch die das für die DEGA-Leitlinien die KI testen kann. Das macht Pascal Nolderik und der ist auch noch so ein bisschen angewiesen auf Feedback. Das kann man gerne mal ausprobieren. Also in den letzten Newsletter gucken und da ist der Link dazu. Das ist auch lustig auszuprobieren. Da sind eben die DEGA-Leitlinien zugrunde gelegt.
Aha, okay. Das ist ja wunderbar. Das muss ich mir unbedingt, ich habe eigentlich das auch gekriegt. Warum habe ich da noch nicht nachgeguckt? Jana?
Ich weiß es nicht. Ja. Was war wichtiger?
Irgendwas war wichtiger. Ich glaube, die Vorbereitung auf diesen Podcast.
Ja, okay, das zählt als einziges.
Ja, ich wollte noch sagen, wann der nächste BAM stattfindet, weil ja vorhin die Frage auftauchte, wann ist es denn wieder soweit? Das ist nächstes Jahr der 5. und 6. Juni.
Stimmt.
2026. BAM 2026. In Berlin. Mal sehen, ob wir da wieder mitmachen dürfen. Wenn nicht, fahre ich auch mal als Besucher hin. Das ist bestimmt spannend.
Ja.
Ne? Habt ihr sonst noch irgendwelche Mitteilungen an unsere HörerInnen?
Ich glaube nicht. Kommt alle zur Praktika.
Ja, also ich weiß nicht, woher ihr immer die Zeit nehmt, solche, also und dann auch noch zum DEGAM-Kongress vorneweg. Das,
genau,
ja,
bin deswegen ich dieses Jahr nicht zum nur DEGAM. Einen Tag. Ich bin ja nur einen Tag.
Meine Güte, also habt ihr alle eine Zeit in den Großstädten?
Ich mache entweder DEGAM oder Praktika, aber nicht beides.
Ich bin einfach noch viel jünger als ihr zwei.
Ja, nee, also dieses Jahr steht Familie ganz oben auf dem Wunschzettel und von daher weder noch. Und nächstes Jahr auf alle Fälle wieder BAM, was ich wirklich eine ganz geile Geschichte finde. Also das möchte ich mal sagen. Ja, an der Stelle meine Aufforderung an die Hörer und HörerInnen, schickt uns bitte Fragen, sagt uns, was ihr blöde findet. Also das würde mich übrigens viel mehr interessieren als das, was vermutlich toll gefunden wird.
Ich finde beides gut.
Ja, okay, also für Jana schreibt ihr beides auf. Also alles, was ihr über unsere Feedback-Funktion auf der Webseite studienlage.letzcast.fm an uns schickt, das geht an uns alle drei und das wird ausgewertet und gelegentlich auch Gegenstand einer Podcast-Episode. An der Stelle würde ich dann mal sagen, ja, Servus, wa?
Tschüss.
Ich verabschiede mich in die Ferien.
Schöne Ferien und auch dir, Jana, wunderbare Ferien.
Vielen Dank euch.